Heute bei «Apropos» die Vermissten und die Wut zu Venezuela.
Schätzungen zufolge wurden knapp 60.000 Gebäude zerstört. Es fehlt in den erschütterten Gebieten so ziemlich an allem.
The number of dead has now climbed to nearly 3,000, and tens of thousands are still unaccounted for.
Son nuestra familia que están ahí. Yo quiero conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero.
Vor zwei Wochen haben zwei Erdbeben in Venezuela ganze Städte zerstört. Über 3'300 Menschen sind Stand heute gestorben, über 16'000 verletzt und tausende Menschen werden immer noch vermisst. Hilfskräfte aus aller Welt unterstützen Venezuela bei der Suche nach den Vermissten, auch Spezialistinnen und Spezialisten aus der Schweiz. Aber die Verzweiflung im Land ist riesig. Gleichzeitig werden die Menschen auch immer hässiger auf die Regierung. Viele fühlen sich im Stich gelassen. Sie sagen, die Hilfe sei unkoordiniert, sie sei zu spät gekommen und sie längen niemanden zu Herren. Auf die Erdbeben folgt ein politisches Beben, sagt der Lateinamerika-Korrespondent Jan Heidmann. Jan schreibt für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger über die Situation in Venezuela. Er war nicht selber vor Ort, aber er hat mit Betroffenen und Behördenverantwortlichen geredet. Und heute ist er Gast in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hoi Jan.
Hallo Alexandra.
Wer bis Ende letzte Woche Venezuela auf Google Maps aufgesucht hat, der hat dort einen grossen roten Fleck gefunden, der von Erdbeben gewarnt hat. Also die Erde hat noch ziemlich lange gebebt, oder?
Ja, es gab ja erst diese zwei sehr großen Beben und dann gab es immer wieder kleinere Nachbeben. Das ging über mehrere Tage und was natürlich ein zusätzliches Problem dann für die Situation dort in Venezuela war.
Zwei Wochen ist es her, seit die zwei starken Erdbeben, die du erwähnt hast, immense Schaden angerichtet haben. Nimm uns doch kurz mit zu dem Mittwochabend, 24. Juni war das. Was ist an diesem Abend passiert?
Also es gab ja den ersten Erdbebenstoß, gab es so kurz nach 6 Uhr abends. Das ist natürlich eine Zeit, in der die Leute in Venezuela alle noch wach sind. Und man kann ein bisschen von Glück sprechen, insofern, als dass es ein Feiertag war. Es war nämlich die Fiesta de San Juan. Und das ist ein Fest, das gerade im Norden, dem besonders betroffenen Gebiet, gefeiert wird. Deswegen waren viele Leute draußen. Und ich hatte einen jungen Mann, mit dem ich gesprochen habe, der mir erzählt hat, was er gerade gemacht hat. Er war zu dem Zeitpunkt gerade in Caracas unterwegs, in La Vera, einem etwas ärmeren Vorort, um dort aber eben genau mit Freunden zusammen das zu feiern. Es gab halt diesen ersten Stoß, der 40 Sekunden ungefähr dauerte. Dann kam direkt danach ein zweiter, der nochmal 20, 30 Sekunden dauerte. Und das waren die beiden heftigsten. Und ja, die Leute sind natürlich in Panik ausgebrochen. Es gab Schreie, es war ein ziemliches Chaos. Und in Caracas selbst aber, wie man dann ja relativ bald erfahren hat, ist nicht so viel passiert. Also dort sind auch Häuser eingestürzt, aber das waren halt noch nicht mehr als 10 oder 12. Das eigentliche Epizentrum dieses Erdbebens hat sich ganz in der Nähe von Caracas tatsächlich, also nur durch so einen Bergrücken abgeschirmt in La Guaira, dem Nachbarbezirk, dem Nachbarbundesstaat und der Nachbarstadt abgespielt.
Was ist dort passiert? Was sind die Erdbeben hinterlassen?
Also, wie gesagt, das Epizentrum war in La Guaira, dem Nachbarbezirk, der Nachbarstadt, auch von Caracas. Das ist 30 Minuten mit dem Auto ungefähr entfernt. Dazwischen liegt der Flughafen. Und die haben dann dazu geführt, dass dort an die 100 Gebäude eingestürzt sind. Also innerhalb von Minuten ist aus dieser einigermaßen funktionstüchtigen Stadt ist ein völliges Katastrophengebiet geworden. Und die Bilder, die man von dort gesehen hat, sehen aus wie die Bilder, die man aus der Ukraine an der Front zu Russland kennt. Also das müssen enorme Dramen sein, die sich da abgespielt haben. In einer unheimlichen Geschwindigkeit, weil in ganz kurzer Zeit eben diese ganzen Häuser eingestürzt sind und darunter Tausende von Menschen begraben worden sind.
Ich mag mich auch erinnern, dass die ersten Zeitungen relativ schnell schon von Tausenden Toten geschrieben haben. Stand heute sind es über 3'300 bestätigte Todesfälle. Warum ist so schnell klar gewesen, dass es so viele Opfer wird geben?
Naja, es gab ja insgesamt ein bisschen Verwirrung mit den Zahlen, weil direkt nach den Erdbeben gab es ein nordamerikanisches Institut, das die Zahl der möglichen Toten auf mehrere 10.000 bis 100.000 geschätzt hat. Die offizielle Zahl lag dann erstmal bei ungefähr 39. Das ging ja total auseinander. Es ist einfach so, und das ist halt auch Teil dieses ganzen Dramas, was sich dort abgespielt hat, dass gerade dieser Ort, also La Guaira und dieser Bundesstaat, dass die Informationsflüsse einfach nicht funktioniert haben. Telefonleitungen sind zerstört worden, das Telefonnetz, das Handynetz ist schwach, also nach wie vor schwach. Und hinzu kommt, also was jetzt sozusagen die Kommunikation übers Internet angeht, über soziale Medien, dass die halt sehr stark reglementiert sind und reglementiert waren von der Regierung und deswegen Kommunikations ganz schwierig war. Und deswegen war einfach nicht klar, wie die Lage tatsächlich ist. Und es hat sich dann aber gezeigt, dass natürlich die Zahlen, die die Regierung angesetzt hat, viel zu gering waren, nach wie vor wahrscheinlich viel zu gering sind und dass sie auch weiterhin steigen werden. Und ja, es ist halt einfach, weil dieses Erdbeben ein solches Ausmaß hat, ist es klar, dass es dort mehrere tausende Tote geben wird. Und bis heute weiß man noch nicht, wie viele es am Ende sein werden. Also man hat keine richtige Vorstellung davon. Klar ist nur, dass die Zahlen, die die Regierung nennt, dass die auf jeden Fall viel zu niedrig angesetzt werden.
Du hast in einer Analyse geschrieben, wer sich ein Bild von der Zerstörung machen möchte, der muss in die vermissten Karteien schauen. Also wie muss man sich die Karteien vorstellen und was siehst du dort?
Ja, das sind einfach sozusagen in Anführungsstrichen Kataloge, die man jetzt im Internet finden kann, die dann freiwillige Helfer angelegt haben und teilweise unterstützt von der Opposition. Der Grund dafür ist der, genau das, was ich eben gerade genannt habe, dass einfach die Kommunikation kaum möglich war und kaum möglich ist nach wie vor. Also auch der Angehörigen untereinander, der Betroffenen untereinander. Und so also auch nicht möglich war herauszufinden, wo sich jemand aufhalten könnte, wenn die Handys ja auch nicht mehr funktionierten und die Handynetze nicht mehr funktionierten. Und das führte natürlich dann auch dazu, dass die Leute den Eindruck hatten, also ist da jetzt jemand vermisst, kann sich jemand gerade nicht melden oder ist er möglicherweise tot. So. Und eine der wichtigsten, eine der größten Kataloge heißt die Vermissten des Erdbebens von Venezuela. Und da sind angegeben insgesamt 82.000 Vermisste. Da sind auch viele Doppelmeldungen dabei. Es sind dann tatsächlich 44.000 einzelne Personen, also identifizierte Personen. Und bis heute ohne Kontakt sind immer noch 30.000. Und 13.000 sind geortet worden. Das ist natürlich dann erfreulich für die Angehörigen und für die Leute selber. Aber es sind halt immer noch 30.000, von denen man nicht weiß, wo sie sind, ob sie noch am Leben sind und was deren Schicksal ist.
Du bist selber nicht vor Ort gewesen, aber du hast mit Menschen vor Ort geredet. Was ist das für eine Situation für Sie?
Ja, gerade in den ersten Tagen war es sehr schwierig, da auch überhaupt Kontakt aufzunehmen. Und natürlich will man da jetzt auch nicht so drängen, weil die Leute natürlich mit ganz anderen Dingen und viel wichtigeren Dingen beschäftigt sind, als mit Journalisten zu sprechen. Aber ich hatte einen jungen Studenten von der Universität aus Venezuela, mit dem ich mehrfach Kontakt hatte. Der hatte mir am Anfang einfach immer nur ganz kurze Textnachrichten über WhatsApp geschickt und gesagt, das sei alles eine Katastrophe. Er lebte selber in Caracas, aber hat Angehörige in La Guaira. Und versuchte irgendwie herauszubekommen, was denn mit seinen Angehörigen ist, also unter anderem mit seiner Großmutter. Und es stellte sich dann bei ihm heraus, dass die Wohnung, in der er auch teilweise zusammen mit seiner Großmutter wohnte, dass es die noch gab, dass das Haus noch stand, aber das Nachbarhaus, zum Beispiel ein 10-stöckiges Haus, zusammengekracht war und die Großmutter nun bei Verwandten untergekommen war. Also insgesamt stellte sich heraus, von der ganz persönlichen Betroffenheit abgesehen, eine unheimliche Wut auf die Regierung, und das zog sich eigentlich durch alle Gespräche, die ich geführt habe, weil die Hilfe erstmal ausgeblieben ist. Also gerade in La Guaira, was ich immer wieder nenne, weil es eben der am meisten betroffene Ort, die am meisten betroffene Gegend war, war es eben so, dass 24 Stunden lang nach den Erdbeben erstmal gar nichts passiert ist. Und das, obwohl Caracas sozusagen eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt ist. Also es kam keinerlei Hilfe offenbar, nach allem, was diese Leute mir gesagt haben. Stattdessen gab es eben dann Bilder, die auch im Internet kursieren und in den sozialen Medien und zu viel Ärger geführt haben von Polizisten und auch von Militärs, die selber ihrerseits geplündert haben sollen. Das ist schwer einzuschätzen, wirklich, wie groß das ist. Aber das hat halt zu sehr, sehr viel Ärger und Verstimmung und Wut geführt. Und eben auch diese Unfähigkeit der Regierung, so wurde das genannt, irgendwie Hilfe zu leisten. Also das ist das, was die Leute am meisten beschäftigt hat und bis heute eigentlich beschäftigt.
Wir kommen dann nachher noch ein bisschen vertieft auf die Kritik an der Regierung. Um eben die vielen Vermissten zu finden, sind ja auch Helferinnen und Helfer aus aller Welt geholt worden. Auch aus der Schweiz sind Spezialisten nach Venezuela gereist. Wie wichtig ist die internationale Hilfe?
Die internationale Hilfe ist enorm wichtig und sie war gerade am Anfang unheimlich wichtig. Und ich erinnere mich sogar noch an die Meldung der Schweizer Experten, die gekommen sind mit, glaube ich, insgesamt 8 oder 12 Suchhunden. Das Technische Hilfswerk aus Deutschland hat Hilfe geschickt, aber aus allen Ländern kam Hilfe. Und das hat natürlich unheimlich geholfen, dann noch Überlebende aufzuspüren und hilft jetzt natürlich bei der Bewältigung der im Moment einfach dort humanitären Katastrophe, die dort gerade bewältigt werden muss oder die auch vielleicht abgewendet werden muss, weil es ja immer noch tausende Tote gibt. Es liegt ein Verwesungsgeruch über gerade diesem Ort La Guaira und es gibt die Sorge, dass es halt zu größeren Ausbrüchen von Krankheiten kommen könnte, also zum Beispiel Denguefieber und anderen. Und das ist das große Problem. Interessant bei der Hilfe ist eben auch, dass Venezuela aber sofort die Hilfe aus dem Ausland akzeptiert hat. Das war bei früheren Unglücken, zum Beispiel 1999, nach einer großen Schlammlawine auch in La Guaira, war das nicht so. Also da hat damals Chavez, der Sozialist, der gerade an die Macht kam, hat die Hilfe aus den USA zum Beispiel abgelehnt und aus anderen Ländern. Und jetzt haben auch Länder, die, sagen wir mal, politisch eigentlich ganz woanders stehen, nämlich El Salvador, haben Helfer geschickt und die wurden angenommen. Das hat enorm geholfen, kam aber natürlich auch insofern etwas spät, was jetzt nicht an den Helfern lag, sondern einfach insgesamt an der Organisation und der Logistik, die in solchen Katastrophenfällen enorm schwierig ist, dass diese ersten 48 Stunden schon verstrichen waren und die sind ja sehr, sehr wichtig bei solchen Unglücken, um Überlebenden noch helfen zu können.
Die Resultate teilweise waren ja sehr ernüchternd. Also meine Kollegin Sabrina Bundi hat mit den ersten Schweizer Spezialisten geredet, die wieder zurück sind, die sehr ernüchternd gesagt haben, sie hätten keine einzige lebende Person können bergen. Warum ist die Suche nach den Überlebenden so schwierig?
Also einmal ist es sicherlich ein organisatorisches Problem, aber das haben ja dann die Hilfsorganisationen und die Helfer aus den unterschiedlichen Ländern selber teilweise mit in die Hand genommen und eigene Organisationseinheiten gegründet. Das andere ist, dass es einfach an schwerem Räumgerät fehlte und nach wie vor fehlt, was man einfach braucht, um diese enormen Betonmengen, um Betonwände und all diese Sachen und Hauswände zur Seite zu schaffen, um dann Leute befreien zu können. Und so habe ich es verstanden, zumindest war mit einer der Hauptgründe dafür, dass das so unheimlich schwierig war, überhaupt noch eben Überlebende finden zu können, die halt eben unter diesen ganzen Schuttbergen begraben sind und begraben waren.
Gibt es denn auch Szenen, wo Hoffnung machen?
Ja, es gab natürlich wieder die Fälle von sozusagen dem Glück im Unglück und dem großen Glück im Unglück. Da war einmal der Vater, der mit seinem Sohn, glaube ich, 5 Tage oder 6 Tage nach dem Erdbeben noch gerettet werden konnte und weitgehend unverletzt. Und dann gab es, und das war ein Fall, der dann aber auch in den Staatsmedien natürlich unheimlich häufig gezeigt wurde und gefeiert wurde als ein großer Erfolg, der es ja dann aber auch war, von dem Sicherheitsmann aus einem Haus in La Guaira, der dann nach 8 Tagen noch gerettet worden ist. Das ist ein 43-jähriger Mann. Und das grenzt natürlich an ein Wunder, dass er sowas nach 8 Tagen, nach über einer Woche nach so einer Katastrophe noch möglich ist.
Gleichzeitig wächst eben die Kritik und auch die Wut an der Regierung, du hast es schon angetönt, die versucht zu vermitteln, dass sie alles im Griff hat.
Se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil, el sistema de emergencia pública. Aquí se nombró una autoridad única, el mayor general de la Guardia.
Aber das hat sie offensichtlich nicht.
Nee, also nach allem, was ich verstanden habe und nach allem, was ich also aus meinen Gesprächen heraus verstanden habe und nach allem, was ich dann auch habe lesen können oder auch mit Kollegen besprechen können, ist es so, dass die Regierung die Lage anfangs überhaupt nicht im Griff hatte und sich unheimlich schwer getan hat, sie irgendwie in den Griff zu bekommen. Und sie hat sie auch sicherlich noch nicht im Griff. Das liegt an ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Das liegt eben an den schon beschriebenen Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Es liegt an einem eigentlich im Kern ja auch in Teilen wirklich korrupten System, was jetzt sozusagen organisatorisch nicht so ist, dass es in solchen Situationen einfach unheimlich gut funktionieren kann. Und es liegt an einer, ja, sicherlich ein Jahrzehnt währenden Misswirtschaft in Venezuela, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen dazu geführt hat, dass dieser Staat einfach nicht funktionstüchtig ist. Und das fängt eben damit an, mit dem schweren Räumgerät. Also um jetzt noch einmal zurückzukommen auf diese Schlammlawinen 1999, da hat dann zum Beispiel bei der Bewältigung dieses Unglücks das Militär eine sehr gute und große Rolle gespielt und das Regime damals, beziehungsweise die Regierung, die sozialistische Regierung, auch gestärkt im Ansehen der Bevölkerung, weil sie eben auch das Material dafür hatten und weil sie eben auch das Räumgerät hatten und all diese Dinge. Und das sind einfach Sachen, die entweder funktionieren sie nicht mehr oder es gibt sie gar nicht mehr. Das heißt also, die Regierung bzw. die Regierungsorgane, Polizei, Militär und andere konnten gar nicht reagieren, weil sie halt einfach nicht die Möglichkeiten dazu hatten. Auf der anderen Seite sieht man die Schwierigkeiten eben jetzt darin, dass das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist oder nahe am Zusammenbruch ist. Dinge wie Erstversorgung waren unheimlich schwierig. Krankenhäuser sind ja teilweise selber eingestürzt oder aber sind aber auch für sich genommen schon nicht mehr funktionstüchtig, weil es fehlen Medikamente, es fehlen Instrumente, es fehlt eigentlich an allem. Und genau in diese Lage platzt dann eben eine Katastrophe wie diese.
Dazu kommt ja noch, dass sich Venezuela im Moment wie so ein bisschen in einem politischen Vakuum befindet. Wir erinnern uns, Anfang Januar haben die USA den Präsident Nicolas Maduro entführt und verhaftet. Kannst du ein bisschen ausbreiten, in welcher Lage der politischen befindet sich Venezuela?
Naja, wir haben ja in Venezuela insgesamt eine etwas ungewöhnliche Konstruktion, um es mal so zu sagen. Also die USA haben ja den Präsidenten Maduro entführt und nun eingesperrt und wollen ihn vor Gericht stellen. Und jetzt ist seine Stellvertreterin, Delcy Rodriguez, die Interimspräsidentin von Venezuela. Und ansonsten ist eigentlich das Regime, bis auf einige Ausnahmen, relativ gleich geblieben. Insbesondere der Innenminister, der verantwortlich ist für die Unterdrückung der Opposition, für Repression, ist weiterhin im Amt und einer der mächtigsten Männer im Land. Und dieses Regime wird jetzt gestützt von den USA, weil die USA selber eben ein Interesse daran hatten, Stabilität in dem Land zu erhalten, aber eine Form von Regimewechsel hinzubekommen. Also es sind hauptsächlich Geschäftsinteressen, von denen die USA zurzeit getrieben zu sein scheint. Da geht es ja hauptsächlich um Öl oder um verschiedene andere Dinge, wie jetzt Gold oder solche Dinge. Also es sind geschäftliche Interessen. Ja, und jetzt ist die Situation eben die, dass diese Regierung durch diese etwas schräge, merkwürdige Konstruktion bei der Bevölkerung nicht besonders beliebt war, also zum großen Teil eben auch abgelehnt worden ist. Und diese Haltung gegenüber der Regierung hat sich jetzt durch die Ereignisse rund um das Erdbeben nochmal enorm verstärkt. Und ich glaube, das Image der Regierung muss wahrscheinlich nahe dem Nullpunkt sein. Also es wird einige eingefleischte Anhänger geben des Regimes, aber das Gros der Bevölkerung hält von dieser Regierung gar nichts.
Jetzt kommt noch eine neue Figur, die das Ganze aufmischt. Die Oppositionsführerin María Corina Machado.
El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de...
Sie hat ihre Rückkehr aus dem Exil nach Venezuela angekündigt. Wer ihren Hintergrund nicht präsent hat, warum ist sie im Exil gewesen und warum will sie jetzt zurück?
Ja, also María Corina Machado ist ja die Oppositionsführerin. Sie war jetzt nicht richtig gesehen im Exil. Also es gab ja Wahlen 2024 in Venezuela. Da durfte sie nicht antreten. Dafür ist aber der von ihr gestützte Kandidat angetreten, der dann nach allgemeiner Einschätzung eigentlich die Mehrheit der Stimmen bekommen hat, aber eben nicht von der Regierung anerkannt worden ist. Und daraufhin musste Machado dann innerhalb Venezuelas untertauchen und hielt sich ungefähr ein Jahr lang versteckt in Venezuela. Und ihr ist ja dann der Friedensnobelpreis verliehen worden im November. Und um diesen entgegenzunehmen, ist sie auf sehr schwierigen Wegen und heimlich hat sie Venezuela verlassen und ist nach Oslo gereist, um eben den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen und konnte seitdem nicht zurückkehren. Aber seitdem will sie eigentlich zurückkehren, aber die Regierung lässt sie nicht und die Regierung lässt sie auch nicht mit Unterstützung der USA, weil die USA im Moment kein Interesse daran haben, dass die Oppositionsführerin, deren Ankunft in Venezuela möglicherweise Unruhen auslösen könnte, und die USA nach wie vor daran interessiert sind, jetzt das Erdbeben zu bewältigen, um dann eben wieder das Land weiter zu stabilisieren.
Was ist denn Ihr Stand in der Bevölkerung und wie kommen die Rückkehrpläne an zu Venezuela?
Ja, also nach allem, was ich jetzt so erfahren habe, und ich habe mit mehreren Politologen gesprochen und auch eben mit anderen Leuten dort vor Ort. Also María Corina Machado ist enorm beliebt innerhalb der Bevölkerung. Es gibt Umfragen, die zeigen Zustimmungsraten von weit über 50%. Also sie ist auf jeden Fall wesentlich beliebter als Delcy Rodriguez, die Interimspräsidentin zurzeit. Das ist schon mal klar. Aber das andere, was eben auch sehr interessant ist, sie scheint tatsächlich die einzige Figur zu sein, die die Opposition sammeln kann und sozusagen in eine Bewegung versetzen kann, die dann tatsächlich auch gefährlich werden könnte für die Regierung. Und genau das ist eben auch die Angst der Regierung und das ist auch zum Teil die Angst der US-Regierung davor, dass María Corina Machado zurückkehren würde.
Was hat denn überhaupt die US-Regierung mit dem allem zu tun und was sind ihre Interessen zu Venezuela?
Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz skizziert. Also was sich sehr schnell herausstellte, nachdem die US-Regierung den amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro entführt hat, war, dass die US-Regierung jetzt in erster Linie nicht interessiert ist an einer Demokratisierung des Landes, sondern dass sie vor allen Dingen geschäftliche Interessen haben. Dabei geht es vor allem um die enormen Ölvorkommen, die es in Venezuela gibt. Also Venezuela ist vermutlich das Land mit den größten Ölvorkommen in der Welt. Und daran sind die USA, daran ist Donald Trump vor allen Dingen interessiert. Und weniger eben an einer politischen Entwicklung des Landes. Und deswegen geht es ihnen hauptsächlich um Stabilität. Und die sehen sie jetzt eben bedroht, wenn es dort eine politische Bewegung geben würde, die sich gegen das jetzt amtierende Regime, das das Land ja bislang eigentlich ganz gut im Griff hatte, stellen würde. Aber es ist jetzt eigentlich unklar, was nun passieren wird, weil es gibt diesen enormen Unmut innerhalb der Bevölkerung Venezuelas. Es gibt die Regierung, die diese Krise offenbar nicht so richtig in den Griff bekommt. Und es gibt Maria Corina Machado, die enorm beliebt ist innerhalb der Bevölkerung, die unbedingt ins Land drängt. Und es ist schon die Frage, wie lange wird es die USA tatsächlich durchhalten können, sich gegen eine Rückkehr von Machado zu stellen und das Regime weiterhin zu unterstützen.
Ja, zum Schluss, was bräuchte denn Venezuela für eine langfristige Stabilität, gerade jetzt nach dem Jahrhundertbeben, wo das Land wahrscheinlich noch Jahre wird beschäftigen?
Also erstmal muss ja diese akute Krise, die wirklich eine enorme Krise ist und eine humanitäre Krise ist mit ganz vielen Dramen und Schicksalen, die muss jetzt erstmal bewältigt werden, weil sie trifft ja auch auf ein in Teilen wirklich armes Land oder heruntergewirtschaftetes Land. Das Traurige bei Venezuela ist ja, dass es im Kern eigentlich an Rohstoffen und an Menschen und an Fähigkeiten von Menschen enorm starkes Land ist, aber einfach in den letzten Jahren heruntergewirtschaftet worden ist. So, deswegen muss man jetzt erstmal versuchen, diese Krise in den Griff zu bekommen und dann eben auch das Land wirtschaftlich zu stabilisieren. Die USA selber haben sozusagen eine Art Plan vorgelegt. Das heißt jetzt erstmal Stabilisierung, dann Aufbau des Landes und dann eben irgendwann freie Wahlen, wenn das Land stabilisiert ist. Ich würde denken, man müsste das tatsächlich vorziehen. Es ist schon richtig, was eben auch die Opposition sagt, die das natürlich auch aus Eigeninteresse sagt. Das ist schon klar, dass die Bevölkerung jetzt eine von der Bevölkerung legitimierte Regierung braucht, der sie auch vertrauen kann. Und das ist ja so ein bisschen das große Problem. Also, dass jetzt die Bevölkerung und Regierung vollkommen aneinander vorbei arbeiten und aneinander vorbei agieren, weil die einen dem anderen nicht vertrauen.
Danke, Jan, für das Gespräch.
Sehr gerne, Alexandra.
Wenn ihr nach dem Apropos noch ein bisschen mehr erfahren über die politische Situation in Venezuela nach diesen starken Erdbeben, dann verlinken wir euch die Texte von Jan Heitmann, wo er sehr viel von den Situationen analysiert, in den Shownotes. Dort findet ihr auch noch ein Interview mit den Schweizer Spezialistinnen und Spezialisten, die vor Ort sind, helfen. Das war es von Apropos für heute. Diese Folge produziert hat Valeria Mazzeo und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.